Ich weiß gar nicht, womit ich heute anfange. Wir haben ja so eine Themenliste. Fangen wir mit den Römern an, fangen wir mit den Russen an. Wo geht's denn los? Ich frage am besten Sergei Lochthofen. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Na, am liebsten würde ich ja gleich eine Sondersendung zu den Römern machen. Ah. Das andere ist ja immer so ernst und so traurig, während die schöne Nachricht, dass oben an der Unstrut ein altes römisches Lager identifiziert worden ist, dass die Römer hier mit einer Kohorte durchgezogen sind. Das finde ich ja so faszinierend. Das hätte mich als Kind ja sofort dazu gezwungen. Also hätte ich darauf bestanden, dass man unbedingt am Wochenende dahin fährt und wenigstens mal die Ausgrabung sich ansieht. Mhm. Also ich kann sowas immer mit Begeisterung empfinden. Und stellen Sie sich vor, die hätten damals tatsächlich Thüringen römisch gemacht und dann hätten wir ordentliche Straßen gehabt, ordentliche Schulen. Und wären vielleicht ein ganz anderes Völkchen geworden.
Na, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Römer nicht bis zu uns gekommen sind, dass wir die Barbaren sind, die urigen barbarischen Typen, und jetzt waren die Römer doch bei uns.
Ja, wir benehmen uns ja immer noch so ein bisschen in dieser Welt, wenn ich das mir schon anschaue. Abgesehen davon, dass unsere Vorfahren dann ja halt die Bibliotheken unten in der Antike angezündet haben. Aber die Deutschen feiern ja immer noch die Varusschlacht als großes Ereignis, wo sie gesiegt haben. So ein Unsinn. Ich meine, hätte man verloren, wären die Römer hier geblieben, hätte man ein bisschen Kultur bekommen. Stattdessen dank Europa dann in dieses schreckliche Mittelalter und hat bis zur Renaissance fast gebraucht, um wieder sich zu erholen, also 1000 Jahre. Mhm. Also ich wollte nur sagen, manchmal sind die Perspektiven, in denen wir uns bewegen, nationalistisch und dumm.
Geschichtskenntnisse, überhaupt Kenntnisse, die können ja hilfreich sein. Gabriele Krone-Schmalz, die Russland-Kennerin und Journalistin, Buchautorin, Journalismuslehrerin, die sagt, der deutsche Journalismus, zumindest der Mainstream-Journalismus, der spielt keine gute Rolle oder keine rühmliche Rolle in der Russland-Ukraine-Berichterstattung. Wir haben das auch schon besprochen. Und sie spricht von entlarvenden Automatismen. Können Sie nachvollziehen, was Gabriele Krone-Schmalz meint?
Na, uns beide hat sie damit nicht gemeint, denn wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Gemengelage viel komplizierter ist und dass eigentlich der Osten wie der Westen, also Russland wie auch die NATO und die Amerikaner und die Westeuropäer, gerade ein wirklich doch hoffnungsvolles Land zerlegen, wenngleich die Ukrainer viel dazu beigetragen haben. Als die ganze Sache losging, waren sie ja bankrott. Das war ja mit der Auslösungspunkt, warum man plötzlich so hektisch in der Ukraine wurde. Aber selbstverständlich hat sie in einem gewissen Maße recht, indem sie sagt, viele Leute haben keine Kompetenz, aber einen großen, inbrunstigen Wunsch, unbedingt sich dazu zu äußern. Das heißt, man schreibt Kommentare, man versucht, das alles in eine Richtung zu bringen. Wenn man die scheinbar Guten mal was machen, wie in Odessa und zünden ein Haus mit 40 oder 48 Leute sind jetzt tot an, dann passt das nicht in die Berichterstattung, wird das mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt. Also das zeigt schon die Unprofessionalität an dieser Stelle. Ich habe ja auch gehofft, wir sind etwas weiter an dieser Stelle, aber im Augenblick, ich war in Leipzig bei den Medientagen letzte Woche, Podium gesessen, zum Teil auch selbst moderiert, man merkt schon, dass die Kompetenz in den Redaktionen oftmals sehr dünn ist, gesät ist und zurückgegangen ist, weil einfach aus monetären Gründen die Redaktionen zusammengeschrumpft werden, ist ja in Thüringen nicht anders.
Mhm. Ja, sie beschreibt das auf der einen Seite der kommerzielle, also der Druck, der Zeitdruck, der Finanzdruck. Das könnte man beim Öffentlich-Rechtlichen nicht unbedingt sagen, obwohl es da auch einen gewissen Zeitdruck gibt durch die Schnelligkeit. Andererseits beschreibt sie auch eine gewisse Bequemlichkeit und eben diesen Automatismus, das schon klar, das Bild relativ klar ist, gut und böse, so einfach ist die Welt nicht, ne?
Nein, die ist auf keinen Fall so, und wir haben auch nicht nur eine gute Rolle gespielt bei dem Druck auf die Ukraine. Wir wissen auch, dass unsere Partner zum Teil eben halt auch selbst im neofaschistischen Lager inzwischen sind. Es gibt natürlich immer so das Gefühl im Rudel, also wenn es gegen die eigenen geht, dann muss man unbedingt zusammenhalten. Aber das bringt uns hier an dieser Stelle nicht weiter. Wir sehen ja auch, dass die Nationalisten auf der anderen Seite, die Russen, sowohl in der Ostukraine als auch in Moskau natürlich dann das auch wieder nutzen für sich. Es ist dumm gelaufen seit den 90er Jahren. Wir hatten eine große Chance, unsere Generation, da sind wir auch beide mit betroffen davon. Dieser Anfang der 90er Jahre barg eigentlich viel Schönes. Wir haben es nicht genutzt und wir haben dann irgendwann wieder angefangen in alter Manier um Einflusssphären zu kämpfen, um Versuche den einen anzudämmen, und Putin hat das gerne auch betrieben. Denken Sie dran, dass der Snowden sitzt ja in Moskau, da ärgert er schon natürlich den Obama. Wir sind nicht bereit, den Snowden hierher zu holen. Also ich will nur sagen, das Ganze vollzieht sich vor dem Hintergrund von vielen Demütigungen, Sticheleien, gegenseitigen Stänkereien, sodass die Ukraine auch zum Teil sozusagen das Schlachtfeld ist, auf dem dieses ganze Frust ausgetragen wird. Ganz traurig für viele Menschen. Und wenn ich sehe, die Rezepte des Währungsfonds, der ja letztlich das Geld seitens des Westens zur Verfügung stellt, sind immer die gleichen. Das heißt, die Rentner, die sowieso nichts haben, der Ukraine, werden noch die Hälfte davon abgeben müssen. Mhm. Das heißt, auch die Perspektive ist bescheuert.
Mhm. Noch ein letztes Wort dazu. Gabriele Krone-Schmalz sagt auch, hätte man die Assoziationsverträge mit der Ukraine richtig gelesen, hätte man feststellen können, dass es da um militärische Zusammenarbeit geht. Also die NATO hat ein massives Interesse. Und das hat natürlich Russland aufgeschreckt. Und das, sagt sie als Kritikpunkt, war in der Berichterstattung nicht präsent.
Naja, ich bleib dabei. Ich glaube, ich bin da zwischen allen Stühlen, dass ich nicht akzeptiere, dass irgendwelche Länder einflusssphären von anderen sind, ob von den Amerikanern, ob von den Europäern oder von den Russen. Das heißt, die Ukraine ist erstmal ein souveränes Land. Das heißt, sie kann sich natürlich für vieles entscheiden. Aber ob es klug war, so ein Land vor die Alternative zu stellen, entweder Westen oder Osten, das ist natürlich für alle dumm. Ich meine, es wird für uns alle sehr, sehr teuer und für die Menschen dort sehr bitter, weil wir einfach diese Dummheiten begangen haben, anstatt gemeinsam zu sehen, wie ein solches Land, das hier alle Voraussetzungen hat, ein prosperierendes Land zu haben. Man hat Rohstoffe, man hat Platz, man hat eine Landwirtschaft, aber die meisten Produkte, die herstellen, die brauchen wir hier in Europa nicht, weil wir das besser können. Das heißt, dass wir Russland und Zentralasien als Abnehmer, und die fallen natürlich in so eine Situation aus. Also es ist denkbar dumm alles gelaufen, was da ist, und das sind nicht nur die Russen, die das betrieben haben.
Kommen wir mal zu dem Scherz der Woche. Die Atomlobby oder die Betreiber von Atomkraftwerken, also die Energiekonzerne, wollen jetzt ihre auslaufenden Kraftwerke dem Land geben, also eine Art Bad Bank, und nicht dem Land, also dem Staat.
Und den Steuerzahlern. Sagen Sie
und uns geben
und Ihnen und mir und den anderen Zuhörern heute. Wir sollen das nehmen und bezahlen.
Ja, ja. Das dachte ich erst, ist das jetzt Postillon oder Titanic-Artikel, aber es war ernst gemeint.
Nein, das war eine Nachricht aus der Anstalt, und ich glaube, wir lachen jetzt, und es kann passieren, dass wir in 5 Jahren weinen, weil es irgendwann mal in einer Spätsitzung im Bundestag, wo nur 3 Leute rumsitzen und abgestimmt wird, das dann doch noch stattfindet. Also ich finde es ja wirklich unverschämt, da kann man Politik und Wirtschaft nicht betreiben. Ich erinnere mich auch daran, dass selbst in den schwersten Krisenzeiten, selbst nach 2008, wo alles runterging, wo die Wirtschaft geschrumpft ist in diesem Land, diese Konzerne dicke, fette Dividende plus ausgegeben haben. Das heißt, von diesem Geld ist nichts mehr da. Sie haben sich verschätzt. Sie glaubten nicht, dass dieser Atomausstieg schneller kommt, als sie es sich vorgestellt haben. Und jetzt, wo die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, bekennen sie ja im Prinzip förmlich, dass sie sagen, ja, die Risiken von dem ganzen Zeug wissen wir gar nicht. Wir geben uns ja ein bisschen Geld. Das hat man nochmal hier liegen. Und der Rest, ob das doppelt so teuer, dreimal so teuer wird, Sie wissen ja, wie bei uns im öffentlichen Bereich gebaut und projektiert wird. Das heißt also, es ist schon jetzt anzunehmen, dass das ganze Geld, egal woher es kommt, nicht reicht und wir sehr, sehr viel bezahlen müssen. Und ich würde mal sagen, es ist schon ein dreistes Stück, was uns da geboten wird, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir unsere Energie ja neu bedenken müssen, nicht zuletzt wegen der ganzen Spannung auch mit Russland. Ich verstehe da überhaupt dieses Land nicht mehr, weil sie subventionieren weniger alternative Energie und sagen gleichzeitig, wir sind abhängig von Exporten, Importen. Also so ein Unsinn, was da passiert. Und ich schätze, habe manchmal das Gefühl, dies, was da wie so ein Scherz klingt, das hat sogar realistische Chancen, realisiert zu werden.
Bei der Berichterstattung der Parteitag der Linkspartei, des Bundesparteitags, und auch in der Berichterstattung in den großen Medien gestern spielte Thüringen eine große Rolle, und da scheinen mir viele auf Thüringen zu schauen, und da ist mal von der Blaupause die Rede, dass es in Thüringen den ersten linken Ministerpräsidenten geben könnte. Das ist also eine Relevanz, die über Thüringen hinausreicht, wenn es tatsächlich zu einem Wechsel kommen könnte zu Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow.
Ja, das ist etwas, was wir hier in Thüringen vielleicht gar nicht bemerken, denn bis auf ein paar Plakate, die da hängen, wo man auch nicht weiß, für welche Wahl sie denn schon hängen, ob das schon Kommunalwahl ist oder vielleicht schon mit Blick auf die Landtagswahl, passiert ja hier nicht allzu viel. Wir haben ein paar kleine Skandelchen, die noch so eine Schleifspur hinterlassen, aber im Großen und Ganzen merke ich nicht, dass hier eine Aufgeregtheit existiert. Drumherum ist das Interesse groß. Ich war in Leipzig letzte Woche auf dem Medienforum, da ging es um die Landtagswahlen, es sind ja 3 Stück in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, fast zeitgleich. Und für Brandenburg und Sachsen hat sich kein Mensch interessiert, da scheint die Sache gelaufen. Thüringen ist spannend, Ob es wirklich tatsächlich so weit kommt, dass die SPD über den eigenen Schatten steigen kann, das wissen wir noch nicht. Es kann vorher auch eine Geschichte sein, die man sich so taktisch ausgedacht hat. Letztes Mal hätte es ja auch schon klappen können. Und dann ist ja natürlich die große Unbekannte, ob die Grünen reinkommen und was die AfD da macht. Denn die Ostdeutschen erweisen sich ja wieder mal sehr empfänglich für nationalistische Populisten. Und da wissen wir, dass unsere Landsleute zum Teil, sage ich mal, da eine kleine Affinität haben, auch wenn sie sich immer selber als moralisch überlegener fühlen, selbst als der Westen. Das stimmt nicht ganz, gerade an diesem Wahlverhalten sieht man ja oft und an der Nichtbeteiligung an Wahlen, dass man doch ein sehr unterentwickeltes demokratisches Verständnis im Osten nach wie vor hat.
Also wird das spannend bis zum 14. September, vorher ist
bis
noch der 25.
Bis zuletzt, wir müssen ja in den letzten Jahren feststellen, dass manchmal 14 Tage noch vor der Wahl irgendwelche Dinge passieren, die wir nicht hätten voraussehen können. Es können international etwas stattfinden. Schauen Sie mal die Zuspitzung der Ukraine. Man weiß nicht, was da passiert. Und wir haben ja noch so eine Situation, die Politik ist ja auch schlau. Sie legt die Wahlen direkt nach den Ferien. Das heißt, die Leute kommen größtenteils mit halbwegs guten Eltern wie Großeltern Stimmung aus den Ferien zurück, sodass da eine andere Stimmung ist, als wenn sie das im November oder im Februar machen würden.
Also es gibt jede Menge zu bereden. Die nächste Wahl ist der 25. Mai. Bis dahin können wir noch einmal reden und dann ist es, wenn ich es richtig rechne, dann schon gelaufen und dann können wir es am 26. dann kommentieren, wie es gelaufen ist in Erfurt und natürlich auch bei der Europawahl.
Ich hoffe doch, dass wir das kommentieren können.
Bis dahin eine schöne Zeit. Danke, Sergei Lochthofen, und Ihnen noch einen schönen Tag.
Und schönen Gruß an die Zuhörer.
Tschüss. Tschüss.